D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Sagt mal, wie geht's euch denn heute? Gehört ihr vielleicht zu den Glücklichen, die von der Grippewelle verschont bleiben? Oder gehört ihr zu denen, die jetzt auch mit Fieber im Bett liegen? Dann habt ihr hoffentlich jemanden, der euch versorgt mit heißem Tee, mit vielen Vitaminen oder sogar mit einer Hühnersuppe. Toi, 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 ich bin bislang verschont geblieben. Aber wir dachten, die Zeit nach Karneval, die ist ein ganz guter Anlass, um uns mal der Gesundheit zu widmen. Im Karneval achtet man auf die ja, ich glaube, überhaupt nicht. Man trinkt viel zu viel Alkohol, geht bis tief in die Nacht feiern, isst Fastfood. Und ich habe auch von ganz vielen Freunden gehört, dass die in den Kneipen ihre Jacken verloren haben und dann in ihren dünnen Kostümchen nach Hause laufen mussten. Auch nicht schön und begünstigt auch die Erkältung. Der Karneval ist also extrem, aber ich glaube, auch sonst im Jahr geht es vielen so. Ich weiß nicht, ob ihr dazu auch gehört, dass man eigentlich viel zu wenig daran denkt, wie man gesund bleibt. Man arbeitet bis tief in die Nacht, isst unterwegs schnell mal eine Currywurst oder einen Döner. Und wenn man dann auch gerne mit Leuten ausgeht, dann werden die Nächte auch mal kürzer, als sie sollten. Eine Stunde lang widmen wir uns heute deshalb in mein Studium der Gesundheit. Meine Kollegin Andrea Heinze hat sich mal bei Studenten in Berlin umgehört und nachgefragt, wie gesund lebt ihr eigentlich, wie entspannt ihr euch und wie bekommt ihr denn Studium und ein Gesundheitsprogramm unter einen Hut?
Genügend Schlaf würde ich erstmal behaupten, was uns Studierenden eigentlich fehlt häufig, und eine gesunde Ernährung.
Also ich versuche schon, wenn ich zum Beispiel koche, dass ich Sachen koche, wo ich weiß, dass es gesünder ist.
Täglich duschen, Zähne putzen zweimal am Tag, regelmäßig Klamotten waschen, höchstens zweimal, dreimal tragen.
Und seine Kräfte nicht allzu sehr zu verschleudern. Aber das probiert man ja auch in jungen Jahren gerne aus. Ich gehe laufen, ich gehe schwimmen und im Winter fahre ich ab und zu Ski.
Fünfmal pro Woche unbedingt und dann zweimal ich mache Tanzen. An diesen Tagen gehe ich nicht zum Joggen, weil es ist dann zu viel intensiv für meinen Körper ist. Und ich laufe nicht weniger als 30 Minuten.
Muss man jetzt im Studium darauf achten, dass man schön in Bewegung bleibt. Beginnt für ein Studio. Nur so mit den Geräten dann. 1,5 Stunden und dann 2 bis 3 Mal die Woche.
Ja, ich denke schon darüber nach, wie ich mein Leben gesünder gestalten könnte. Gerade wenn man in so einer Stadt wie Berlin mit vielen Menschen dann in Berührung kommt, übertragen sich natürlich Krankheiten noch schneller. Das merkt man dann, wenn man neuer Berliner ist. Und das sind dann immer so kleine Weckrufe, die mich dann dazu treiben, irgendwie mal ein bisschen mehr Obst zu essen oder einmal öfter laufen zu gehen oder so.
Ich bin Raucher und ich bin Scotch-Trinker, also ich schlage über die Stränge her.
Ich komme aus Russland und ich trinke viel Alkohol. Das hilft mir, mich zu entspannen, und ich mag auch.
Mit Genießen hat es nichts mehr zu tun, das hat was mit Exzessivsein zu tun. Und am nächsten Morgen sich an nichts zu erinnern oder den Abend zuvor 2 Schachteln Zigaretten geraucht zu haben, ist keine Seltenheit.
Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass am Abend sich mit meinen Freunden treffe und weiß, dass vielleicht wir werden etwas zusammen trinken in einer Bar oder so, dann soll ich schon morgens oder am Tag laufen gehen, weil danach es ist unmöglich. Und auch schon denken, wie es für morgen aussieht, weil wenn ich zu viel am Abend sehr spät trinke, dann kann ich nicht am nächsten Tag morgens laufen. Also das ist immer ein Gedanken für mich.
Es entsteht immer so aus der Situation, einfach wenn man, weiß ich nicht, zu Hause ist, hat selber keine Lust gerade zu kochen oder so, dass man dann schon sagt, so, dann bestelle ich einfach mal heute was, auch was Ungesundes, und dann mache ich das einfach mal und ignoriere alles andere. Das,
also immer zum Ende des Semesters hin, wenn die Klausuren anstehen und Prüfungen, weil man dann halt ziemlich viel in kurzer Zeit schaffen muss. Dann die Ernährung, dass man die Ernährung sozusagen wirklich so durchhält und nicht ständig auf das Fertige zurückgreift. Tortellini und so, also die ganzen Fertiggerichte dann ganz häufig, weil man nicht so viel Zeit hat, gesund zu kochen.
Ich würde sagen, es ist auch immer so eine Kostenfrage, gerade als Student, ob ich mir jetzt die frischesten Sachen leisten kann. Aber ich finde schon, dass man zumindest immer versuchen sollte, nicht nur sich von Fertigprodukten und Fastfood zu ernähren.
Ich habe heute relativ ungesund gegessen. Ich habe nämlich Pommes gegessen, aber auch nur, weil ich war relativ spät in der Mensa, die Alternative nicht so wahnsinnig toll war. Und das, was ich eigentlich essen wollte, nämlich Brokkoli, das war leider schon aus.
Ich würde sagen, die größte Hürde, gesund zu leben, ist man selber. Also ist der innere Schweinehund, sag ich mal. Ob man jetzt Sport treibt oder ob man es doch nicht lieber lässt dann oder ob man lieber das isst, was einem dann in dem Moment gerade schmeckt. Oder ja, also ich würde sagen, man ist einfach selber oft der Störfaktor an der ganzen Sache.
Es entsteht eine Doppelmoral in der Gesellschaft. Auf der einen Seite, ich möchte mich selbst verwirklichen und auf der anderen Seite, ach, das darfst du nicht. Genauso wie mit den Nichtrauchern und dem Antirauchergesetz in Kneipen und Bars. In den 70ern und 80ern gehört es zum guten Ton, dass man da reinkam und erstmal angefangen hat zu husten. Und heutzutage, oh Gott, es ist ja so schlimm, obwohl die meisten Leute, die sich deswegen aufregen, früher selber Raucher waren. Also diese Doppelmoral generell um gesundes Leben ist etwas, was man nicht fördern sollte.
Generell finde ich, dass einige Leute es damit übertreiben und einen dann bewusst das aufdrängen möchten, wo ich einfach gegen bin. Ich finde, letztendlich ist jeder dafür selber zuständig, wie er sich ernährt, wie er lebt und das sollte jeder für sich entscheiden. Ich glaube, nur wenn man wirklich selber von etwas überzeugt ist, tut man es auch wirklich. Wenn man davon nicht überzeugt ist, dann hält man das sowieso nicht lange durch.
Also ich meine, ich möchte gesund bleiben, ich möchte auch lange leben und ich glaube, das ist, sind so zwei Sachen, die sich bedingen. Gesunde Ernährung oder gesundes Leben und langes Leben.
Also Bewegung, das wird immer so leicht gesagt, man muss sich viel bewegen und dann wird aber oft unter den Tisch fallen gelassen, finde ich, dass es auch einfach mal reicht, abends spazieren zu gehen.
Andrea Heinze hat Studenten in Berlin gefragt, wie sie fit und gesund bleiben. Sport hilft, selber kochen haben sie gesagt, aber es scheint für viele jetzt auch nicht so ganz einfach zu sein, da einen guten Weg zu finden. Denn das Problem am Gesundbleiben ist ja, dass man so langfristig denken muss. Es bringt nichts, wenn man jetzt mal sagt, so, jetzt fange ich an heute, ich schäle mir jetzt jeden Tag einen Apfel und in 5 Tagen hat man das dann wieder vergessen, sondern man muss eben kontinuierlich dranbleiben. So wird uns das immer erzählt und genau das ist nämlich so schwer. Das heißt, man muss eigentlich ein gutes Pensum finden zwischen Arbeit und Ruhe, viel selber kochen, das mit möglichst frischen Zutaten und Sport machen. Aber euch geht es da bestimmt auch so wie mir. Man weiß manchmal gar nicht, wie man das alles schaffen soll. Ich brauche euch ja auch gar nicht zu erzählen. Man muss für das Seminar im Studium Artikel lesen, man muss Klausuren vorbereiten. Und ich weiß selbst aus meinem Studium, dass das oft Priorität hatte und ich dann eben genau die Entspannung oder den Sport dann habe sausen lassen, weil ich abends dann einfach auch manchmal nicht mehr konnte. Charlotte Grieser, die wollte aber mal umsteuern. Sie hat sich vorgenommen, mehr Sport zu machen, und zwar mehrmals in der Woche. Ob das geklappt hat, das erzählt sie euch selbst.
Tag 1.
Als Student sitzt man ja doch ziemlich viel, so im Seminar, in der Bib, am Schreibtisch, zu Hause. Und da bleibt vor allem der Rücken doch manchmal auf der Strecke. Irgendwann tut es dann im unteren Rücken weh oder die Schultern und der Nacken verspannen sich so total. Kopfschmerzen kommen dazu und das muss ja nun wirklich nicht sein. Sport ist wie fast immer die richtige Antwort. Und zwar nicht unbedingt Fitnesstraining, sondern spezielles Training zum Dehnen, für den Rücken und zum Entspannen. Hier beim Campussport an der Uni Köln gibt es sogar extra Kurse für Leute wie mich, die immer viel zu wenig Zeit haben. Die dauern nur eine halbe Stunde und finden in der Mittagspause statt. Das hört sich für mich ziemlich gut an, deswegen probiere ich das jetzt mal aus. Das Erste, was ich mir gönne, ist ein Kurs in Rücken-Yoga. Den gibt Nina Lückerath. Nina, was kommt denn jetzt auf mich zu?
Die nächste halbe Stunde ist ein Yoga-Rücken-Fitness-Kurs. Also es ist eine Kombination aus Wirbelsäulengymnastik und Yoga-Elementen. Sehr abwechslungsreich. Das ist eine Mischung aus Krafttraining für Rücken-Bauch und natürlich auch Stretching.
Ja dann, ab auf die Matte. Yoga für den Rücken, das ist doch bestimmt schön entspannend.
Letztes Mal tief und wir bleiben im Vierfüßlerstand stehen. Rechter Arm geht nach außen, linkes Bein. Wir halten eine lange Linie und dann öffnen wir Arm und Bein und bleiben an der Seite.
Ja, ja, das habe ich mir so gedacht, von wegen Entspannen hier. Ich komme schon wieder ins Schwitzen und ins Keuchen. Irgendwie scheint das der Trainerin nicht so viel auszumachen. Die singt noch dabei. Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott. Da habe ich mir was eingebrockt.
Hände zum Boden, Fingerspitzen wandern nach vorne, Handflächen abstellen und Oberkörper ziehen.
Okay, das war jetzt eine echt harte halbe Stunde von wegen Entspannen. Da Direkt im Anschluss findet dann noch ein sogenannter Spirit Balance Kurs statt. Nina, was ist das jetzt?
Da geht es ähnlich um die allgemeine Dehnung und auch den Kraftaufbau. Es sind sehr viele Yoga-Elemente, Tai Chi, Qigong und Pilates. Und es ist eigentlich sehr dynamisch und fließend in der Bewegung. Das Ziel ist, zwischen der Anspannung und dem Loslassen eine wunderbare Mitte zu finden. Also, dass man lernt, durch die Anspannung auch zeitgleich loszulassen und alles mal gehen zu lassen.
Das hört sich jetzt irgendwie schon wieder ziemlich anstrengend an. Mal gucken. Die sagte mal ganz locker. Von wegen ganz locker. Mir brutzeln hier gerade die Oberschenkel weg, habe ich das Gefühl. Alter Schwede. Oh, aua, aua, aua. Angeblich soll das ja gut für mich sein. Das werden wir morgen sehen. Uiuiui. Ui, ui. So, anstrengend war es auf jeden Fall. Ich spüre vor allem, muss ich sagen, meine Oberschenkel. Ziemlich. Aber mein Rücken ist jetzt auf jeden Fall beweglicher als vorher. Ich glaube, da könnte ich mich dran gewöhnen, das öfter zu machen. Das würde mir wahrscheinlich auch gut tun, so als klassischer Schreibtischtäter.
Tag 2.
Aua, ich habe so einen Muskelkater. Das zwiebelt, aber ich habe es mir ja fast schon gedacht. Deswegen gehe ich heute einfach nochmal, aber diesmal zu einem Kurs, der sich eher nach Entspannung anhört. Feldenkreis ist das. Das ist eine Methode der Körperarbeit, bei der man lernen soll, seinen Körper bewusster wahrzunehmen und Bewegungsmuster zu erkennen. Andrea Klaassen unterrichtet das hier. Andrea, worum geht's hier?
Wir nutzen die Entspannung, um überhaupt an die Wahrnehmung und an die Bewusstheit zu kommen. Und ich glaube, bei den heutigen Bedingungen und Herausforderungen der Studenten und der Mitarbeiter, ja, es ist wichtig, dass die immer mehr für sich tun und entdecken, was ihnen gut tut und ihr Wohlbefinden und vor allen Dingen ihr Potenzial öffnet. Besserer Umgang mit Stress. Überhaupt mit den eigenen Ressourcen, die eigenen Ressourcen zu reaktivieren. Wie kümmere ich mich um mich? Ja, was ist wichtig für mich? Und immer wieder, das ist ein Übungsfeld, wenn ich sage, wo ist der Bereich, wo es sich gut anfühlt? Ja, wir nutzen die Bewegung nur, um wirklich so ein Spielfeld zu schaffen.
Oh, das hört sich gut an. Mal gucken, ob ich endlich feststelle, wieso mir immer diese eine Stelle am Rücken wehtut.
Schultergürtel, ein Bereich, der uns heute in der Lektion besonders interessiert.
Also ein bisschen ungewohnt ist das schon, nur so kleine Bewegungen zu machen. Eigentlich hat man beim Sport ja doch eher den Anreiz, seine Grenzen zu erweitern. Aber hier mache ich so normale Sachen wie mein Bein strecken oder den Kopf drehen. Auf jeden Fall tut es meinem Muskelkater ganz gut.
Dann rollt euch über eine Seite. Langsam zum Sitzen.
Ich fühle mich ruhig und irgendwie ausgeglichen. Das war doch eine ganz gute Idee, mich mal ein Stündchen nur so mit mir selber zu beschäftigen. Die fiese Stelle am Rücken ist jetzt zwar nicht weg, aber vielleicht hilft es ja, wenn man öfter vorbeikommt. Was sagen da die Teilnehmer?
Bei mir persönlich vor allem dieses, dass der Kiefer oft so verspannt ist und man merkt das im Alltag überhaupt nicht. Also dass man ist da achtsamer. Einfach, also das habe ich schon mit in den Alltag genommen.
Naja, vielleicht schaffe ich das ja auch noch. Aber jetzt muss ich erstmal wieder in meine Hose reinkommen. Oh, dämlicher Muskelkater.
Charlotte Grieser hat für uns Gesundheitsangebote des Kölner Unisports getestet. Klang eigentlich ganz entspannt so am Ende. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, auch wenn man sich mal aufrafft zu den Sportsachen, es tut wirklich gut. In mein Studium widmen wir uns heute der Gesundheit. Jede Woche geht es aber auch um ein anderes Thema aus der Hochschullandschaft. Und diese Woche wollen wir uns mal mit dem studentischen Wohnen beschäftigen. Das ist ja im Moment nicht ganz so leicht, in vielen Unistädten eine passende und vor allem eine bezahlbare Wohnung zu finden. Kasseler Studenten dachten sich, das kann ja wohl nicht sein, da müssen wir was tun, und hatten die Idee, einfach selbst ein paar Häuser zu bauen. Nicht so richtig aus Beton oder so, sondern aus Styropor. Aber man soll auch in denen wohnen können. Mit Viktor Tuschik habe ich über das Projekt gesprochen. Er ist 23 Jahre alt, studiert im 5. Semester Architektur in Kassel, und ich habe ihn gefragt, wie viele Häuser denn schon fertig sind.
Bis jetzt ist eins fertiggestellt und das zweite wird dann in den nächsten Wochen fertiggestellt, und das wären dann bis jetzt zwei Häuser. Ganz genau.
Und die stehen schon auf dem Campus oder wo habt ihr die im Moment?
Die stehen auf dem Unigelände, genau. Das Problem sind die Witterungsverhältnisse. Deshalb haben wir eins noch in einer Werkhalle stehen und müssen das dann noch in zwei Wochen erst rausholen, sobald der Frühling anbricht.
In zwei Wochen, da bist du optimistisch.
Ja, da bin ich optimistisch, genau.
Ihr habt das aber diese Woche auch an der Hochschule vorgestellt.
Ganz genau.
Genau.
Wir hatten diese Woche an der Hochschule einen Rundgang, nennt sich das. Eine Veranstaltung, wo man der Öffentlichkeit zeigt, was die Hochschule in einem Semester gemacht hat. Und im Zuge dessen haben wir uns genau diese Woche auserwählt, um auch ein Haus komplett dann aufzustellen. Leider uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber man konnte den Leuten auf jeden Fall den Bauprozess schon mal näher bringen. Das war ganz spannend auf jeden Fall.
Kannst du denn mal beschreiben, wie diese Häuser entstehen? Ich habe schon gesagt, das ist aus Styropor. So richtig kann ich mir diesen ganzen Fertigungsprozess noch nicht vorstellen und wie die dann auch später aussehen. Kannst du das mal beschreiben?
Ja, also Styropor, gut, kennt man wahrscheinlich als Plattenware, also kleinere Platten. Und es gibt natürlich dann auch größere Blöcke, die man dann maschinell bearbeiten kann. Und wir haben eine Heißdrahtsäge, nennt sich das. Das ist einfach ein großer Draht, der erhitzt wird, und somit kann man Styropor dann schneiden. Und dann haben wir uns dann damals einen Entwurf gemacht, wie man am besten mit den Formen umgehen kann. Und dann hat man ein Schnittmuster und schneidet einfach seine Wände mit diesem großen heißen Draht aus Styropor aus.
Und dann setzt man das Ganze zusammen.
Genau, dann hat man dann ein riesiges Puzzle und setzt das dann zusammen und hofft am Ende, dass auch alles schön zusammenpasst, genau.
Wie sehen denn diese Häuser jetzt dann auch genau aus? Beziehungsweise es gibt ja erst eins, hast du gesagt, aber wie groß ist das? Wie viele Zimmer hat das? Wie kann man sich das vorstellen?
Das sind Häuser, also wie Ein-Mann-Kabinen, wo sich einfach eine Person aufhalten kann. Mhm. Besonders bei meinem Entwurf kann man das so verstehen, dass man wirklich einen Bereich hat, der wirklich nur zum Schlafen ist. Das merkt man dann auch an der Höhe. Der ist dann wirklich auch nur so hoch, dass man gut liegen kann. Ein Bereich ist wirklich dann nur zum Stehen, und dann gibt es noch einen dritten Bereich, wo man sich dann hinsetzen kann. Und somit ist es dann auch nach außen klar erkennbar, welcher Bereich für was genutzt werden kann, weil es einfach einen Höhenunterschied gibt.
Ist es denn so als Notunterkunft gedacht, oder wie stellt ihr euch das dann auch vor, wie Studenten das nutzen können?
Das ist schon so, dass man als Student übergangsweise dort dann genau Notunterkunft, dass man dort dann schlafen kann und seine Sachen unterstellen kann und so weiter.
Kann man das Ganze denn auch heizen zum Beispiel, oder wie kommt auch jetzt im Winter Wärme da rein?
Ja, also im Prinzip ist das ganze Material Styropor Dämmmaterial. Also somit, wenn man das als Person, diesen Raum dann betritt und auch da drin schläft oder wohnt, dann heizt sich das ziemlich schnell auf, weil die Wärme einfach durch diese Dämmplatten nicht entweicht.
Mhm.
So ist der Plan, genau.
Und Toiletten hast du mir jetzt im Vorfeld schon verraten, gibt es jetzt auch nicht da drin. Wie löst ihr das?
Genau, also da haben wir uns einfach gedacht, um die Kosten klein zu halten, haben wir sanitäre Räumlichkeiten aus der Planung herausgehalten, in dem Sinne, dass sie nicht in dem Gebäude vorzufinden sind, aber da die Gebäude auf dem Unicampus positioniert werden sollen, kann man dort dann auf dem Campus bestehende Toiletten und Duschen einfach verwenden.
Also müsste man nachts auch mal über den Campus huschen, wenn es sein muss.
Genau, das wäre dann die kleine Herausforderung.
Und kann man das Haus denn auch abschließen, oder muss man, wenn man rausgeht, doch seine ganzen Sachen auch wieder mitnehmen? Also ist es einbruchsicher zum Beispiel?
Der Punkt, also es ist geplant, dass man das abschließen kann. Es gibt auch Türen. Natürlich muss man bedenken, das ist immer noch Styropor. Styropor kennt ja jeder, das kann man natürlich auch irgendwie aufpoolen.
Mhm.
Man könnte sagen, man kann es abschließen, um dem Gelegenheitsdiebstahl entgegenzukommen. Aber wenn da wirklich jemand rein will, dann kommt er auch rein.
Also so seine Wertsachen wie Laptop und so sollte man nicht unbedingt da drin liegen lassen.
Ganz genau.
Ihr habt das jetzt diese Woche vorgestellt. Wie haben denn die Leute darauf reagiert? Also gab es Studenten, die gesagt haben, ach, das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen für eine Zeit? Oder welche Reaktionen habt ihr auch bekommen?
Also es gibt wirklich kontroverse Reaktionen. Manche Leute sind da wirklich fasziniert von und möchten das auch, haben auch schon gesagt, sie möchten das gerne mal ausprobieren. Und natürlich gibt es dann aber auch wieder genau diese Fragen, die wir eben schon hatten mit dem Abschließbar und wie funktioniert das mit dem Heizen und so weiter, die dann wieder kritisch das Ganze beäugen. Aber es gab auf jeden Fall viele positive Reaktionen und die Leute freuen sich auch, wenn man es dann wirklich mal nutzen kann.
Wie optimistisch bist du denn, dass wirklich Leute dann darin wohnen, wenn ihr jetzt auch vielleicht einige Häuser fertiggestellt habt?
Ja, das ist spannend. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass man damit sowas wirklich aufziehen kann und dass die Studenten sowas nutzen können. Natürlich muss es dann wirklich auch erstmal ausprobiert worden sein, um weitere Erfahrungswerte zu sammeln, aber dann bin ich das schon optimistisch, dass wir den Campus damit füllen können.
Und würdest du dich dafür zur Verfügung stellen?
Ja, also ich bin, sagen wir mal, der erste Probewohner dann auch.
Okay, wann ziehst du ein?
Gute Frage, aber ich würde sagen, in 4 Wochen, wenn es dann wirklich fertiggestellt ist und draußen steht, dann musst du auch da mal ein paar Nächte drin geschlafen werden. Ach.
Und die Uni ist damit einverstanden? Also euer Präsident, der hat nichts dagegen, wenn da auf dem Campus solche Häuser stehen? Also oder müsst ihr dann Miete zahlen oder wie sind solche Sachen auch geregelt?
Also im Moment ist das so, dass das wirklich dann, dass man anfragen muss, ob man das an gewissen Orten aufstellen darf. Und dann steht das dann dort auch und muss dann aber nicht weiter da bezahlt werden. Das ist ja dann wirklich, im Moment läuft das in einem Rahmen, in einem universitären Projektrahmen. Mhm. Und da müsste man dann einfach sehen, ob die Uni wirklich Geld dafür will oder ob man sagt, das ist wie ein zusätzliches Studentenwohnheim.
Aber ihr bleibt jetzt dran an der Idee. Habt ihr schon einen Plan, wie viele Häuser davon entstehen sollen?
Nein, bis jetzt ist da noch kein Plan. Es gibt auf jeden Fall noch andere Entwürfe, die sich auf verschiedene Uni-Standorte beziehen. Also wirklich für ganz bestimmte Orte sind die dann auch vorbereitet.
Was heißt das Orte? Also nicht Uni-Städte, sondern?
Das ist dann schon Universität Kassel und dort dann einfach auf dem Campus verschiedene Orte.
Ah, okay.
Aber da ist natürlich dann immer die Frage, das muss man dann alles klären, auch die bürokratischen Sachen, inwieweit man dann diese Orte dann auch bespielen darf oder auch nicht. Das ist auch immer so eine Sache. Aber man muss natürlich immer dann auch in der Planung einfach vorher schauen und sich erkundigen. Und wir haben ja jetzt schon 2 Orte gefunden, die wir auf jeden Fall schon nutzen. Also von daher bin ich da auch optimistisch.
Das sagt Viktor Tuschig. Er ist Architekturstudent in Kassel und hat zusammen mit Kommilitonen ja einen doch recht kreativen Weg gefunden, um gegen die Wohnungsnot anzusteuern. Er und seine Kommilitonen bauen Häuser aus Styropor, in denen sollen Studenten leben können. Zugegeben nicht ganz so kuschelig wie in der eigenen Wohnung und auch zum Duschen müsste man dann ausweichen. Aber immerhin, für die ersten paar Tage an der Uni könnte es reichen.
Thank you.
Wie gesund ist ein Studium? Das fragen sich wohl viele und darum geht es auch heute hier in mein Studium. Es wird ja viel darüber geschrieben, wie stressig das Studium ist, wie hoch die Belastung ist für Studenten, auch seit der Reform mit Bachelor und Master. Aber Studien, wie genau sich der Gesundheitszustand verändert während eines Studiums, die gibt es kaum. Mediziner des Universitätsklinikums in Lübeck, die wollen das genauer wissen. Sie führen im Moment eine Langzeitstudie mit Studenten durch. Im Fokus stehen angehende Mediziner und Studenten in technisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen. Und zwar soll ihre psychische Gesundheit beobachtet werden. Über einen Zeitraum von 6 bis 7 Jahren beantworten sie immer wieder einen Fragebogen, in dem sie ihren eigenen Gesundheitszustand einschätzen und auch Fragen zur psychischen Gesundheit beantworten, also zum Beispiel zu depressiven Verstimmungen oder zur Ängstlichkeit. Meine Kollegin Marlies Schaum hat in dieser Woche mit Thomas Kötter gesprochen, der führt die Studie durch, und sie hat ihn gefragt, warum sich die Studie auf die psychische Gesundheit konzentriert.
Also es ist so, dass in den vergangenen Jahren schon Studien gemacht wurden in Deutschland, aber auch international. Und die haben also so erste Hinweise dafür geliefert, dass Studierende auch im Vergleich zu berufstätigen Altersgenossen sich in ihrer psychischen Gesundheit während des Studiums verschlechtern. Und es wäre jetzt eben die spannende Frage, ob das wegen des Studiums ist oder trotz des Studiums oder ob es andere Einflussgründe dafür gibt.
Ich persönlich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwie im Laufe meines Studiums manchmal das Gefühl hatte, mir geht's nicht mehr so gut wie am Anfang. Was sind das denn für Indikatoren, die darauf hinweisen, dass tatsächlich sich die psychische Gesundheit verschlechtert?
Also beispielsweise gibt es Auswertungen, das ist auch mit einer der größten Studien der Technikerkrankenkasse, die ergeben hat, dass die Diagnosen aus dem psychotherapeutischen Bereich bei den Studierenden in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben und zwar auch steiler zugenommen haben, als das bei den berufstätigen Altersgenossen der Fall ist. Und gleichzeitig hat man festgestellt, dass Studierenden auch deutlich mehr Psychopharmaka verschrieben werden. Und das sind eben erste Hinweise, wobei das noch keinen Kausalschluss erlaubt darauf, dass die psychische Situation von Studierenden sich während des Studiums zumindest zurzeit doch verschlechtert.
Jetzt haben Sie ja mit Ihrer Befragung im Wintersemester 2011/2012 begonnen. Alles Studenten damals im ersten Studienjahr, Medizinstudenten waren dabei, aber auch Studierende anderer technik- und naturwissenschaftlicher Studiengänge. Nach dem ersten Sichten, wie war denn zu Beginn des Studiums so der Allgemeinzustand unter diesen Studierenden im Schnitt und wie vielleicht nach einem ersten Jahr?
Also am eindrucksvollsten kann man es vielleicht mit dieser allgemeinen Gesundheitsfrage bzw. der Antwort darauf beschreiben. Also vor Beginn des Studiums haben bei uns in Lübeck 2011, 2012 und 2012, 2013 jetzt zusammengerechnet 90% aller Studierenden angegeben, dass sie ihren Gesundheitszustand als sehr gut oder gut bezeichnen würden. Und nach einem Jahr haben wir wieder geguckt und da würden dann eben nur noch 68% angeben, ihr Gesundheitszustand sei sehr gut oder gut. Und der Rest würde ihren Gesundheitszustand dann eben als zufriedenstellend oder weniger gut beschreiben.
Haben die auch Begründungen dafür angegeben oder haben sie sich mit dieser reinen Erklärung quasi zufrieden gegeben?
Das ist ja jetzt eine relativ globale Frage. Wir haben ja auch differenzierter geguckt und haben geschaut, sind es eher depressive Symptome, sind es Angstsymptome als Symptome von zwei sehr häufigen psychischen Erkrankungen. Und dabei haben wir festgestellt, dass also der Anteil der depressive Symptome aufweisenden Studierenden relativ gleich geblieben ist in dem ersten Jahr, aber dass der Anteil der Studierenden, die Symptome von Angsterkrankungen aufgewiesen haben, dass der doch deutlich angestiegen ist im ersten Jahr.
Das lässt sich ja laienhaft auch irgendwie erklären, weil alles so neu ist als Ersti und man unter Stress steht und Freunde finden muss und erstmal lernen muss zu studieren. Oder hat Sie das jetzt sehr überrascht, dass da Angstzustände zugenommen haben?
Nein, das hat uns, also Sie haben das ja schon beschrieben, das hat uns aus den genannten Gründen eben nicht überrascht. Man muss natürlich dazu sagen, dass unsere Studie jetzt auch eben auch erst ein Jahr alt ist. Wir können auf Auswertungen zurückgreifen, die eben nur das erste Studienjahr beschreiben. Spannend wird es ja erst in den Studienjahren, die jetzt folgen. Im zweiten, dritten, vierten Studienjahr, wie entwickelt sich das dann? Erholt sich das oder entwickelt sich das in die gleiche Richtung weiter? Und das wird eben dann die spannende Frage sein.
Was erwarten Sie denn?
Also nach den Studien, die wir eben als Basis hatten für unsere Studien, kann es eben doch durchaus sein, dass die psychische Situation der Studierenden sich in den höheren Studienjahren nochmal weiter verschlechtert. Es kann aber auch sein, dass eine Schere aufgeht zwischen Studierenden, die das eben sehr erfolgreich schaffen und eben gesund bleiben, beziehungsweise wo sich der Zustand wieder erholt, und denjenigen Studierenden, bei denen das eben immer weiter dann eben in Richtung richtiger, manifester psychischer Erkrankungen geht.
Hätte man Ihrer Meinung nach die Gesundheit von Studierenden schon mal viel früher untersuchen müssen oder ist das erst so ein wichtiges Thema geworden, seit es eben sowas wie Masterstudiengänge gibt und auf einmal das System verschulter wurde und mehr Stress da ist?
Also ich denke, gesundheitliche Probleme bei Studierenden hat es wahrscheinlich schon immer gegeben, aber durch die eben von Ihnen angesprochenen Umstellung auf Bachelor-Master-Studiengänge, engere Stundenpläne und auch andere Prüfungsmodi wird das eventuell stärker sichtbar heutzutage. Also werden die eventuell früher sichtbar und stärker sichtbar, die psychischen Erkrankungen bei Studierenden, sodass das jetzt natürlich aktuell ein Thema geworden ist.
Ihre Studie ist ja eine Langzeitstudie, also mindestens 6 Jahre lang werden Sie die Studierenden befragen. Was machen Sie dann mit den Ergebnissen?
Also wir haben jetzt schon regelmäßig eben Zwischenauswertungen eingeplant, wo wir dann eben auch Ergebnisse beispielsweise der Hochschulleitung präsentieren, beispielsweise auf wissenschaftlichen Kongressen präsentieren, um dann eben auch entsprechend nicht erst 6 Jahre warten zu müssen, bevor wir irgendetwas auch dagegen tun können, gegen diese Entwicklung, sondern dass wir eben auch von Anfang an flankierend versuchen, eben auch Maßnahmen zu ergreifen, um die Studierendengesundheit aktiv zu verbessern.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel ist es für das nächste Sommersemester bereits geplant, die Studierenden in unserer Kohorte, dass wir denen eine gesundheitsfördernde Intervention praktisch bereitstellen. Die sollen also ein Entspannungstraining als Stressbewältigungsmaßnahme erlernen. Und dann wollen wir eben schauen, ist das so, dass sie das dann auch regelmäßig anwenden oder ist der Effekt eher kurzzeitig? Und wenn ja, wenn sie es regelmäßig anwenden, hat das denn Auswirkungen auf die psychische Gesundheit?
Damit Studenten einfach nicht krank werden durch die Uni.
Genau.
Thomas Kötter vom Universitätsklinikum in Lübeck. Er führt gerade eine Studie durch, in der die psychische Gesundheit von Studenten beobachtet wird, und zwar unter der Frage, wie gesund ein Studium ist. 7 Jahre soll die Studie laufen, denn andere Studien haben schon gezeigt, dass sich der Gesundheitszustand während des Studiums verschlechtert. Und wie genau, das wollen die Mediziner eben herausfinden. Manchmal kann man nämlich selbst gar nichts dafür, ob man gesund lebt oder nicht. Man ist ja ganz vielen Einflüssen ausgesetzt, nicht nur im Studium. Wenn man zum Beispiel an einer lauten Straße wohnt oder sich in einer Wohnung Schimmel bildet oder man dauernd irgendwelchen Lärmquellen ausgesetzt ist, dann kann man ja gar nichts dafür, wenn man ständig unter Stress ist und gar nicht gesund bleibt. Manchmal bieten aber auch die Hochschulen nicht die besten Bedingungen, um ein gesundes Studium zu ermöglichen. Ich weiß das selbst noch von meinem Studium in Köln. Da gibt es ein Seminargebäude, das heißt Philosophicum. Das klingt jetzt erstmal schick und gut, das ist aber ehrlich gesagt nicht so toll. Ich weiß noch, damals durfte man darin sogar noch rauchen. Man kam da rein, da musste man erstmal wirklich sich den Weg durch so Nebelschwaden bahnen. Also das war irgendwie schon komisch und heute undenkbar. Und ehrlich gesagt, die Räume, die sind schon ein architektonisches Verbrechen. Die Wände, die sind überhaupt nicht verputzt. Es gibt in den Räumen keine Fenster, also kein Tageslicht. Es hängen Kabel von der Decke und es ist wirklich fast nicht möglich, sich 1,5 Stunden in diesen Räumen zu konzentrieren. Charlotte Grieser, die wollte mal genau wissen, wie gesund die Uni ist. Sie ist mit Ingo Frohböse durch die Gebäude von der Uni in Köln gelaufen. Ingo Frohböse leitet das Zentrum für Gesundheit an der Deutschen Sporthochschule. Und sie wollte von ihm wissen, was macht denn die Uni gut und was kann man auch besser machen?
Wir befinden uns in einem Seminarraum an der Kölner Universität. Die Decke ist niedrig, die Wände aus grauem Waschbeton, Fenster gibt es nicht. Das Licht kommt von unangenehm grellen Neonröhren an der Decke.
Wenn ich in diesem Seminarraum bin, dann schaudert es mich ein wenig. Weil erstens ist er nicht sehr attraktiv, es hat also überhaupt keine Lernatmosphäre. Und was mich am meisten stört in diesem Raum ist letztendlich, dass weder Licht noch Luft noch Farbe hier vorhanden ist. Das heißt also, ich habe weder einen vernünftigen Luftaustausch hier. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn wenn hier 40 Leute in diesem Raum sind, wie soll man dann vernünftig atmen und Sauerstoff bekommen? Was mich aber meistens stört, ist das fehlende Tageslicht.
Warum das?
Wir wissen, dass wenn wir Menschen das Tageslicht entziehen, dann werden die krank. Weil nämlich dann bestimmte biologische Reaktionen, der Biorhythmus, den wir insgesamt haben, völlig ins Ungleichgewicht gerät. Und dementsprechend heißt das, Seminarräume ohne Fenster, ohne Licht, machen langfristig sicherlich krank.
Und wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, wie würde der ideale Seminarraum aussehen?
Ein idealer Seminarraum sieht für mich so aus, dass er einerseits lichtdurchflutet ist, also viel, viel Fenster hat. Nicht nur so kleine Luken, dass es möglich ist, diese Fenster auch zu öffnen, um ständigen Luftaustausch zu generieren, dass letztendlich farblich er so gestaltet ist, dass die Wände eben nicht dreckig sind, sondern animieren, sanfte Farben und darüber hinaus muss er letztendlich eine gewisse Wärme ausstrahlen, also eine gewisse Behaglichkeit, so wie wir es zu Hause ja auch haben.
Die Uni Köln bemüht sich immerhin. Im neuen Seminargebäude, das erst seit 2011 für den Lehrbetrieb freigegeben ist, klingt Ingo Frohböse schon viel glücklicher.
Also wenn ich hier reinkomme in diesen neuen Seminarraum, muss ich sagen, hier hat man sich wirklich etwas bei gedacht. Das ist sehr angenehm von, also so das Raumklima macht einen sehr warmen Eindruck. Und das, was mir besonders gut gefällt, das sind quasi 3 Meter hohe Fenster. Oh, wenn ich hier das Fenster aufmache, oh, das ist schön, ja, hier kommt richtig schön Sauerstoff rein. Ich habe direkt das Gefühl, also hier kann ich wieder tief durchatmen.
Das mit dem Raum hätten wir also geklärt. Aber wenn ich dann einmal drin bin in diesem Seminarraum, dann bleibe ich ja meistens auch eine Weile. Und da stehe ich dann selten am Fenster, sondern sitze eben an einem Tisch und schreibe mit. Wie ist das so, wenn Sie sich hier hinsetzen, Herr Frohböse?
Ja, der Stuhl ist was hart, würde ich sagen, im ersten Eindruck. Und was mich stört, ist, für mich ist er nicht gut, weil er nämlich bei mir in der Kniekehle meine Gefäße ein bisschen abdrückt. Was auch mir auffällt, ist, dass die Tische und die Stühle natürlich in der Höhe nicht variantenreich zu gestalten sind. Und es gibt ja natürlich mal große, kleine, dicke und dünne Studenten und Studentinnen. Auch hier könnte man sich vorstellen, dass ideale Räume doch höhenverstellbare Stühle einfach hätten.
Auch die Sitzgelegenheiten sollten also der Gesundheit förderlich sein. Und wenn das Seminar vorbei ist und ich Pause habe?
Das fehlt leider an vielen Universitäten, dass man überhaupt an die Studenten mal darüber nachdenkt, dass sie neben der Beanspruchung auch Phasen eben der Entlastung haben müssen. Ruhezonen heißt für mich, dass man da so ein bisschen wegchillen kann. Das heißt, dass ich mir lichtdurchflutete Räume vorstelle, die Sitzgelegenheiten, auch Lümmelgelegenheiten wirklich ermöglichen, wie so Sitzsäcke beispielsweise, wo man richtig mal abschalten kann und dementsprechend vielleicht mit einem kleinen Kopfhörer, mit etwas Musik, die man individuell gestalten kann, dann noch so ein bisschen wegdöst. Das ist Ruhe und Regeneration.
Oh, das wäre toll. Und wenn ich dann gechillt und gelernt habe, dann meldet sich irgendwann der Hunger. Also ab in die Mensa. Herr Frohböse, was empfehlen Sie heute?
Also wenn ich hier das so sehe, das Tagesmenü ist die asiatische Frühlingsrolle mit Geflügelfleisch, Soße, Reis, Salat und Dessert. Und da muss ich sagen, schönes, leichtes Gericht, gerade so um den Tag zu überstehen. Natürlich gibt es auch einen Germknödel, ja? Der ist ein bisschen schwerer. Studieren ist ja wie ein Arbeitsalltag. Und das bedeutet, ich muss mittags insbesondere natürlich dann vitalstoff- und nährstoffreich essen, weil ich muss mich ja noch über den Tag bis in den Abend möglicherweise retten. Und vital- und nährstoffreich heißt einerseits, dass ich eine kleine Portion hochwertiger Kohlenhydrate vorfinden sollte und ich würde mir wünschen, eine größere Variation an Saisongemüse. Und nicht immer an Standardgemüse, weil gerade auch gedünstetes Gemüse oft viel besser zu verdauen ist als roher Salat.
Also vollwertige Kohlenhydrate, gedünstetes Saisongemüse und wenn es denn Tier sein muss, öfter mal Fisch statt Fleisch. Dann fällt man auch nach dem Essen nicht gleich in das berühmt-berüchtigte Mensa-Koma. Aber wenn doch, na dann kann man sich ja unterwegs noch einen Kaffee holen gegen das Mittagstief. Oder?
Studierende trinken, weiß ich, sehr viel Kaffee, aber es ist wirklich ein Aufputschmittel und das hat wenig mit Leistungsfähigkeit zu tun. Das bedeutet letztendlich, dass ich mir als Alternative wünschen würde, und das wäre natürlich eine Idealvorstellung, freies Wasser für alle Studierende. Und das abzapfen zu können, das kann doch auch nicht so schwierig sein, dass ein Wasserhersteller der Region möglicherweise kostenlose Trinkwasserrationen für jeden Studierenden generiert. Denn das ist echte Studieren und Gesundheitsförderung, wenn ich dementsprechend Flüssigkeit zur Verfügung stellen würde.
Na gut, was haben wir bisher gelernt? Wichtig für die Gesundheit der Studierenden sind die Räumlichkeiten und Arbeitsplätze. Wichtig sind Pausen und in den Pausen gesundes Essen und viel Wasser. Und was wäre sonst noch wichtig, damit Studieren gesund ist?
Ich würde mir wünschen, dass gesundes Studieren insbesondere auch berücksichtigt, dass der Zeitplan der Studierenden sich nicht daran orientiert, welche Räume gerade frei sind, sondern dass der Zeitplan der Studierenden sich daran orientiert, welche Leistungsfähigkeiten man einfach auch mitbringt. Und wie ich die Studierenden kenne, ist es ja doch sehr stark geprägt, dass sie hin und her hetzen, vor allen Dingen auch zum nächsten Job hetzen. Und das, was ich derzeit erlebe, dass immer mehr Veranstaltungen eine kurze Zeit hineingepresst werden. Und da würde ich mir eben viel mehr Muße, lernfreie Räume wünschen, die immer weniger werden. Und das finde ich fatal.
Charlotte Grieser hat mit dem Gesundheitsexperten Ingo Frohböse eine Wanderung durch die Kölner Uni gemacht und sich zeigen lassen, wie gesund die Hochschule eigentlich ist. Fazit würde ich mal sagen, es gibt viele Baustellen, aber vieles fand er auch ganz gut. Gesund zu leben, das ist gar nicht so einfach, auch wenn man sich anstrengt. Wir haben aber auch heute schon gehört, dass auch die Rahmenbedingungen stimmen müssen, damit man überhaupt gesund bleiben kann. Und das liegt ja dann nicht nur an einem selbst, sondern zum Beispiel auch an der Politik. Denn die Frage ist ja auch, wohin fließt Geld, damit möglichst vielen Menschen dabei geholfen werden kann, gesund zu bleiben. Im Studiengang Public Health an der FU Berlin beschäftigen sich Studenten genau mit dieser Frage. In einem Planspiel überlegen sie, wofür sie 2 Millionen Euro ausgeben möchten. Für die HIV-Prävention in Afrika oder für die Versorgung alter Menschen in Deutschland. Dafür sehen sie sich Studien an und werten Statistiken aus, um eine Entscheidungsgrundlage zu bekommen. Andrea Heinz hat den Kurs für uns besucht.
Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen sowie die Wahrheit bei Gedankensystemen.
Katrin Lohmann ist Dozentin für Public Health und zitiert zu Beginn ihres Seminars erstmal den Philosophen John Rawls. Denn die Gesundheitswissenschaft ist interdisziplinär angelegt. Neben Soziologie, Politik und wirtschaftlichen Zusammenhängen lernen die Studierenden auch die philosophische Sicht auf das Gesundheitssystem.
Soziale Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen. Das ist eine sehr weitreichende Feststellung. Was kann er mit sozialen Institutionen gemeint haben?
Krankenhäuser nennen die Studierenden, soziale Vereine, Schulen.
Größer, denken Sie mal größer, was können soziale Institutionen sein?
Na, da geht auch viel auf die politische, also auf die Regierung auch ein.
Auf die Regierung, genau. Und Sie sagen, der Staat im Prinzip, die Regierung. Und Sie gehen noch einen Schritt weiter und sagen die UNO.
Wie gerecht ist medizinische Versorgung verteilt? Wie beeinflussen Umwelt und sozialer Hintergrund die Gesundheit der Menschen? Das lernen die Studierenden im Seminar Sozialepidemiologie. Bislang wurden über die speziellen Bedingungen von älteren Menschen in einer alternden Gesellschaft diskutiert oder von Migranten in Deutschland.
Ja, wir haben uns Geschlechtergerechtigkeit angeguckt. Wir haben bei der Diskussion um Armut kurz erwähnt, dass das, was wir hier in Deutschland als Armut bezeichnen, eine relative Armut ist. Einerseits, weil sie eben relativ berechnet wird, zum mittleren Netto-Äquivalenteinkommen haben wir es genannt. Und es kamen ja von Ihnen auch die Einwände, wenn man in anderen Staaten sowas nie als arm bezeichnen würde.
Wenn man aber den Satz des Philosophen John Rawls ernst nimmt, dass Gerechtigkeit die erste Tugend sozialer Institutionen sei, dann muss Gerechtigkeit immer auch global gedacht werden. Was ist also wichtiger, die HIV-Prävention in Afrika oder die angemessene Versorgung alter Menschen in Deutschland? Darüber sollen die Studierenden in einem Planspiel diskutieren. Die Eckdaten? Die Bundesregierung gibt 2 Millionen Euro für ein soziales Projekt und befragt verschiedene Interessengruppen nach deren Wünschen.
Warum ist es ganz besonders wichtig, diese 2 Millionen Euro zu investieren, um Ungleichheiten zu verringern und Gerechtigkeit herzustellen?
3 Studierende wollen das Geld für die Gesundheitsentwicklung der Subsahara-Gebiete in Afrika ausgeben.
Wir können wirklich dahin gehen, wo die Leute sind, die richtig ernste gesundheitliche Probleme haben.
Und dort Frauen ausbilden, die in ihren Dörfern über HIV-Prävention aufklären, über Ansteckungswege von anderen Krankheiten und darüber, wie eine bessere Hygiene gegen Krankheiten schützt.
2 Millionen Euro, glaube ich, bringen uns sehr weit. Es geht mich vor allem darum, die Leute erstmal zu qualifizieren. Und nicht irgendwie da Strukturen zu schaffen, die dann von den örtlichen Regierungen da für teuer Geld auf Jahre weiterfinanziert werden müssen.
Andere wollen das Geld lieber für die Schwächsten in unserer Gesellschaft ausgeben, für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Schließlich wurde gerade erst wieder in Berlin ein verwahrlostes Kind aus der Wohnung seiner alkoholkranken Mutter befreit. Deshalb wollen die Studierenden Familienhebammen ausbilden und einsetzen. Doch wer Gutes will, tut nicht immer Gutes, so ein Einwand einer Kommilitonin.
Ja, ein höheres Vorhandensein von Ressourcen führt ja auch wieder zu einer höheren Inanspruchnahme. Und dann werden Leute bedürftig, die vielleicht eigentlich gar nicht bedürftig sind. Und dann bilden wir jetzt ganz viele Familienhebammen aus für 2 Millionen Euro und dann sind die irgendwann aufgebraucht. Und dann haben wir ganz viele arbeitslose Familienhebammen, weil wir das dann gar nicht mehr weiter finanzieren können und ganz viele Familien aber der Meinung sind auf einmal, dass sie das brauchen, die das vielleicht vorher gar nicht gebraucht hätten.
Die Theorien werden im Studiengang Public Health oft an praktischen Beispielen diskutiert. Genau das gefällt Stefanie Thees an ihrem Studium.
Es kommen immer wieder auch Experten vorgestellt, die einfach ganz nah an diesem Thema in der Praxis, in der Politik und ähnlichen arbeiten und dass uns viel Freiraum geboten wird, in welche Richtung wir uns auch entwickeln wollen. Und mein zentrales Thema ist eher betriebliches Gesundheitsmanagement bzw. betriebliche Gesundheitsförderung, das heißt Arbeitsbedingungen so zu schaffen, dass es für den Menschen einfach da gerecht zugeht. Das heißt, dass es da für alle sich ein gesundes Entfalten sozusagen ermöglicht.
Im Studium lernt man, wie Krankheiten, etwa Bandscheibenvorfälle oder Herzinfarkte, vermieden werden können und warum manche Menschen gesünder leben als andere. Ein wichtiger Bestandteil ist aber immer auch die Methodenlehre, meint die Dozentin Katrin Lohmann.
Zu überlegen, wie erhebe ich was, wie wird Wohlbefinden gemessen, wie kann ich etwas operationalisieren, wie wir dann sagen, wie kann ich das beurteilen, wie kann ich Statistiken lesen. Das wäre auch ganz stark, das ist hier ein Master of Science, in dem wir ausgebildet werden, dass wir diesen wissenschaftlichen Aspekt hier schon stark auch betonen.
Denn wie Menschen auch langfristig gesund leben und welche Gruppen dabei vor allem unterstützt werden sollen, das offenbart erst die Forschung. Die Studierenden, die im Planspiel für die Gesundheit alter Menschen eintreten, wollen deshalb ein Forschungsprojekt unterstützen.
Weil ja mittlerweile schon bestätigt ist, dass gerade Sozialungleichheit bei Älteren auch dazu führt, dass eher chronische Krankheiten auftreten und Ältere früher krank werden, die halt in sozialer Ungleichheit leben. Deswegen sollte irgendwie versucht werden, nachzuforschen, wie man dem begegnen kann und ja, wie Ältere, die in sozialer Ungleichheit leben, unterstützt werden können.
Und das waren unsere Informationen zur Gesundheit von Studenten. Ihr könnt alles nochmal nachhören auf unserer Homepage, deradiowissen.de. Und nächste Woche gibt es wieder ein neues Thema in unserer Serie Mein Studium. Da widmen wir uns dann mal dem Schreiben, also der Frage, wie schreibe ich einen Bestseller? Was muss ich beim wissenschaftlichen Schreiben beachten? Nach den Verlusten der Doktortitel ist das Thema ja aktueller denn je. Oder wie löse ich Schreibblockaden? Das alles nächste Woche hier in D-Radio Wissen. Und wir gucken dann auch auf die Didakta. Das ist die größte Bildungsmesse in Deutschland. Die findet nächste Woche in Köln statt, ab Dienstag. Für heute verabschiede ich mich aber, wünsche euch gute Gesundheit oder, wenn die Grippe euch erwischt hat, gute Besserung. Ich sage danke an die Technik, an Uwe Bräunig, an die Regie, an Anne Klauberg. Britta Mersch sagt Tschüss.